Hier ist die Spiritualität bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen lieben Gruß auch an die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria in Südtirol. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Sie kennen vermutlich diesen Segensspruch aus der Bibel. Gott sprach ihn zu Mose, damit er ihn an Aaron und seine Söhne weitergebe. Und im Psalm 80 bittet der Psalmist: Lass dein Angesicht leuchten. Eine Bitte an Gott, lass dein Angesicht leuchten. Haben Sie das schon einmal erlebt, dass das Angesicht Gottes über Ihnen geleuchtet hat? Dass Sie gespürt oder gewusst haben, dass da etwas geschieht? Vielleicht als wirklich außerordentliche, tief spirituelle Erfahrung? Oder vielleicht auch eher als geerdete, normale Erfahrung in Ihrem Alltag? Lass dein Angesicht leuchten. Um diese Bitte, vielleicht auch um diese Lebenseinstellung, geht es uns heute hier in der Spiritualität bei Radio Horeb. Begrüßen darf ich hierzu ganz herzlich Pater Elmar Busse, der uns aus Bischofswiesen bei Berchtesgaden zugeschaltet ist. Grüß Gott, Pater Busse.
Grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pater Busse, Sie sind 1980 in Erfurt zum Priester geweiht worden. Sie sind heute Schönstadtpater. Sie haben verschiedene Stationen schon erlebt, Wien, Stuttgart. Zurzeit sind Sie in Essen, aber speziell heute sind Sie, oder diese Wochen sind Sie in Bischofswiesen bei Berchtesgaden. Zu welchem Anlass denn?
Ja, in der Ferienzeit halte ich ja viele Familienfreizeiten und dann ist der September der übliche Urlaubsmonat. Und in diesem Jahr habe ich das mal so gemacht, dass ich hier von einem Freund Fachvertretung mache in Bischofswiesen und die Gottesdienste und anfallenden Beerdigungen oder Taufen halte, aber ansonsten auch viel Zeit zum Wandern habe. Und also das genieße ich auch.
Also schon eine Zeit des Urlaubs, mal ab von der normalen Aufgabe.
Genau.
Und irgendwie, aber wenn man mal Priester ist, ist man ja irgendwie immer Priester. Und so haben Sie auch in Ihrem Urlaub ein paar Gelegenheiten, das auch wieder zu leben. Schön, wir haben heute das Thema Lass dein Angesicht leuchten. Sie haben einen Vortrag vorbereitet, den ich Sie bitte nun zu halten. Was bedeutet denn das für Sie, Pater Busse, Lass dein Angesicht leuchten?
Gut, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an den letzten beiden Wochenenden schien die Sonne. Zumindest dort, wo ich die Gottesdienste zu halten hatte. Und wie das bei diesen kurzen Gesprächen nach dem Gottesdienst so üblich ist, fängt man mit dem Wetter an. Da es jeweils in den Tagen zuvor geregnet hatte und die Wolken tief hingen, habe die Gottesdienstbesucher die herbstliche Sonne richtig genossen. Wir sprechen vom strahlend blauen Himmel und ich habe noch niemanden gefunden, der Nebel schöner findet als Sonnenschein. Ähnlich ist es auch in der Begegnung mit Menschen. Menschen, deren Gesicht strahlt, die finden wir sympathischer als die, denen die Frustfalten auf der Stirn eingraviert sind und deren Mundwinkel nach unten hängen. Selbst bei Trauerbesuchen habe ich es erlebt, dass tränenfeuchte Gesichter doch zu einem Lächeln fähig waren, weil sich die Menschen in ihrem Leid nicht allein erlebten. Es ist das Selbstverständlichste auf der Welt, dass wir ankommenden Besuch anlächeln. Aber auch in einer unübersehbaren Menge, wenn dann unser Blick auf einen Bekannten fällt und er uns ebenfalls erkennt, dann signalisiert ein Lächeln, dass die Brücke gebaut ist. Natürlich kennen wir auch die Inflation des Lächelns. Kein Prospekt des Fremdenverkehrs verzichtet auf diese Form des Werbens. Zur Vorbereitung dieser Sendung habe ich mir mal Mühe gemacht, in einem bekannten Wochenmagazin die lächelnden Gesichter zu zählen. Ich kam auf 57. Die meisten davon strahlten mich von Werbeanzeigen an. Nur Thilo Sarrazin und Helmut Schmidt schauten ernst. Es gibt dieses Lächeln wie Kunsthonig, süß und falsch. Es gibt ein maskenhaftes Lächeln, wo der Mund grinst, aber aus den Augen tiefe Traurigkeit spricht. Aber all diese Verfälschungen oder gezielten und berechnenden Vermarktungen brauchen uns nicht misstrauisch zu machen. Lächeln können ist eine Urgeste des Menschen durch alle Kulturen und Völker. Auf dem Hintergrund dieser Alltagsbeobachtungen schauen wir auf den ältesten Segen, der uns im Alten Testament überliefert worden ist. Im Buch Numeri heißt es im 6. Kapitel: Der Herr sprach zu Mose, sagt zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Diese Anweisung des Mose findet ihren Nachhall in den Psalmen. An 7 Stellen wird diese Segensbitte aufgegriffen, mal in der Wir-Form, dann in der Ich-Form. Psalm 4, Vers 7. Viele sagen, wer lässt uns Gutes erleben? Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten. Psalm 31, 17. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht, hilf mir in deiner Güte. Im Psalm 80 finden wir das gleich 3-mal in den Versen 4, 28. Gott, richte uns wieder auf, lass dein Angesicht leuchten, dann ist uns geholfen. Die Zuwendung Gottes zum Menschen wird also in den Psalmen mit dem Motiv des Lächelns, des Strahlens, des Leuchtens umschrieben. In einer Jugendrunde fragte ich einmal die Teilnehmer, was man alles mit einem Lächeln ausdrücken kann. Hier einige Antworten. Ich habe sie gleich sortiert nach Beziehungsaussagen und Ich-Aussagen. Ein Lächeln soll oder kann ausdrücken: Schön, dass du da bist. Gut, dass es dich gibt. Ich mag dich. Es ist wieder gut. Vor mir brauchst du doch keine Angst zu haben. Danke. Das hast du gut gemacht. Ich bin froh. Ich bin erleichtert. Ich hab's geschafft. Bei dem ältesten Versuch, für einen Segen die richtigen Worte zu finden, vermittelt Mose dem Aaron die Worte des Herrn: Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu. Segnen heißt im Lateinischen benedicere. Wörtlich übersetzt heißt das etwas Gutes sagen oder etwas freier, etwas Gutes dem anderen wünschen. Wenn wir einander segnen, dann wünschen wir einander Gutes mit göttlicher Vollmacht. Gott, der die Güte und Liebe selber ist, er möchte uns sein Heil und seine Liebe schenken. Wenn wir, wie der Psalmist, darum bitten, Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten, dann bitten wir Gott um Erfahrungen, die wir auch mit den Assoziationen der Jugendlichen benennen dürfen. Wenn Gott uns anstrahlt, dann möchte er damit sagen: Schön, dass du da bist. Gut, dass es dich gibt. Ich mag dich. Es ist wieder gut. Vor mir brauchst du doch keine Angst zu haben. Danke. Das hast du gut gemacht. Es ist klar, dass solche Gotteserlebnisse dem Menschen sehr, sehr gut tun. Aber es ist auch eine bittere Erfahrung, dass viele Christen in ihrer Glaubensbiografie nicht an diesen Punkt gelangen. Manchmal fehlen auf der zwischenmenschlichen Ebene die Erlebnisse, sodass die biblische Rede von einem Gott, der sein Angesicht über uns strahlen lässt, ganz fremd klingt. Ich möchte dazu ein aktuelles Beispiel bringen. Dario Pizzano, der Sohn eines Pizzeria-Besitzers in der Nähe von Göttingen, schreibt über ein Erlebnis, das er hatte am Ostseestrand. Jetzt also das Originalzitat. Doch dann kehrten die Dämonen wieder wie Meerwasser, das an der schönen Sandburg leckt. Heute Morgen wollte ich für eine Stunde allein sein, wollte etwas wandern, am Strand entlang Richtung Norden. Obwohl eigentlich alles so schön harmonisch verläuft in diesen Tagen, finden die Depressionen immer noch eine offene Flanke in mir. Die Wunde ist die Beziehung zu Vater. Damit werde ich einfach nicht fertig. Ihm wollte ich mich beruflich beweisen. Seine Liebe habe ich verzweifelt gesucht. Er hat darüber hinweggesehen, mich einfach nie loben können. Ich habe hingeschmissen aus Gründen, die ihm verschlossen sind und wohl immer für verschlossen sein werden. Dafür erntete ich auch noch seine pure Verachtung. Ich blicke auf das Meer. Die Wellen tosen lauter als sonst und die weiße Gischt umspült meine blanken Füße. Ohne dass ich etwas dazugebe, steigt in mir eine unbändige Wut, ja ein richtiger Hass auf. Plötzlich höre ich das Geschrei der Möwen. Wie kann mein eigener Vater mich nur so behandeln? Wie kann er mir das nur antun, mich in der Stadt, nachdem ich gegangen bin, so schlecht zu machen? Ich bin doch sein Sohn. Er hatte die Verantwortung für mich, nicht umgekehrt. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht, privat wie beruflich. Nicht alles war Gold, was glänzte. Natürlich habe ich ihn schon mal bis aufs Blut gereizt. Plötzlich fallen mir die ganzen schweren Verletzungen, Misstöne und Unzufriedenheiten ein, in die wir uns beide in unserer gemeinsamen Beziehung gegenseitig hineingesteigert hatten. Mein Magen reagiert. Die Schwindelgefühle kehren zurück. Als wollten sie den Indikator für die Wurzel meiner Krankheit spielen, die nun die Ursache meiner jahrelangen Depressionen entdeckt. Es ist die Beziehung zu Vater. Ich bin vaterkrank, sonst nichts. Ein vaterkranker Vater von den beiden Kindern Giuliano und Emily. Ich ahnte es schon lange. Doch jetzt brennt diese Erkenntnis regelrecht in mir. Gibt es eine Vatermedizin, eine Vaterkur, eine Vaterheilung? Sie müsste mich sein lassen in dem, was ich bin. Ich bin nicht mein Vater, ich bin ein anderer, ein eigenständiger Mensch. Ich bin scheinbar viel zu sensibel für diese Art in der Geschäftswelt und dazu regelrecht harmoniesüchtig. Ich hätte ihm nicht die ganzen Jahre auf seinem Weg folgen dürfen. Es war sein Weg. Er hatte ihn für sich gewählt. Das ist auch in Ordnung so. Aber ich bin doch ein ganz anderer, muss einen eigenen Weg gehen, meinen Weg. Wo sind meine Ziele, meine Träume? Wo ist mein Weg, meine Berufung? Ich hatte mich ja völlig verrannt. Weit weg von den Leuten am Strand beginne ich zu weinen. Ich überlasse mich den Wallungen meiner Seele. Meine Tränen mischen sich mit dem Salz auf meiner Haut. Immer habe ich das alles nur heruntergeschluckt. Es tut sehr weh, den Schmerz einfach Schmerz sein zu lassen, statt ihn wegzudrücken. Aber hier am Meer kann ich es. Hier ist so viel Wasser und ein Wind vom Meer her, der die Tränen trocknet. Später beschreibt Dario Pizzano, wie Gott ihm selbst dieses Erlebnis schenkt, dass er ihn wirklich liebt. Und diese Liebe erreicht die Tiefe des Herzens. Dort, wo alle vorhergehenden Versuche, mit Alkohol oder Drogen diese Leere zu füllen, gescheitert waren. In einem Interview lässt er uns Zeugen seines Erlebnisses werden. Er war damals 31 Jahre alt. Jetzt wieder so Zitat. Und dann kam der 28. November 2005. An jenem Montagmorgen war Pizzano im Auto auf der Landstraße von Seeburg nach Duderstadt unterwegs. Am Wochenende zuvor hatte er wie gewöhnlich viel Alkohol getrunken und fühlte sich wieder einmal unruhig und gefangen in der Mechanik seiner negativen Gedanken. Während er sich dem fließenden Verkehr auf der Straße anpasste, redete er mit sich selbst und seufzte viel. Auf einmal kam ihm, der nichts mit der Kirche und Glauben am Hut hatte, der Satz über die Lippen: Mein Gott, ich kann einfach nicht mehr. In diesem Moment durchströmten ihn Licht, Freude, Wärme und Liebe. Ich fühlte, dass jemand diesen Satz hörte und wusste plötzlich, dass es Gott gibt, sagt Pizzano rückblickend auf jenen Tag, an dem er zum ersten Mal seit langem wieder weinen konnte. Ich heulte mein ganzes Leben raus, alle Schleusen gingen auf, es war so unglaublich schön. Das intensive spirituelle Erlebnis erfüllte ihn ungefähr 20 Minuten lang. Aber die Auswirkungen waren so stark, dass sie Pizzanos Werte und Weltanschauungen völlig verwandelt haben. Er selbst wieder: Ich habe mein Leben in einem ganz neuen Licht gesehen. Die vielen Lügen und Süchte, die oftmals oberflächlichen Beziehungen zu anderen Menschen, das Geld, die Suche nach Ehre, Liebe und Ansehen. Das ist also ein aktueller Zeitgenosse, der dieses Erlebnis, dass Gott sein Angesicht über ihm leuchten lässt, gerade erst vor ein paar Jahren intensivst erfahren hat. Oder wenn wir an die evangelische Journalistin Christine Eichel denken, sie hat ein Buch geschrieben, Warum ich wieder bete. Für sie war es die Geburt ihres ersten Kindes, dass sie aus dem methodischen Zweifel herausfand und neu zu glauben anfing. Ein drittes Beispiel. Der Gründer der Schönstattbewegung schreibt in einer allgemeinen Form 1948, hinter der wir aber intensive persönliche Erlebnisse vermuten dürfen. Sein Zitat: Die historische Aufgabe geschichtsschöpferischer Menschen wird dadurch eindeutig klar. Sie stellen sich Gott zur Verfügung, willenlos und wagemutig, wie das einst St. Michael getan, um Gottes Schlachten hier und jetzt zu schlagen, um sein Reich mit allen Mitteln aufzurichten und den Teufel und sein Reich in der konkreten Gestalt der Zeitsituation zu überwinden. Niemand kann in diesen gigantischen Kampf schöpferisch und führend eingreifen, der nicht ähnlich wie Jakob mit Gott siegreich gerungen, der nicht den Todessprung für Verstand, Wille und Herz gewagt hat und sich dadurch selbst losgelassen und Gott und seinen Wünschen bedingungslos ausgeliefert hat. Wie Jakob mit Gott die ganze Nacht hindurch bis zum frühen Morgen rang, so muss jeder schöpferische Gotteskämpfer die dunkle Nacht der geistigen Unklarheit und Unsicherheit wegen Sinn und Zweck der geheimnisvollen, rätselhaften Zeitgeschehnisse und Lebensnöte durchwandern. Er muss sich durch sittliche Schwächen und Hilflosigkeiten, durch religiöse Abgestumpftheiten durchringen zum Licht, zu geistiger Klarheit, zu religiöser Tiefe und sittlicher Kraft. Er muss mit Gott kämpfen, bis der Allweise und Allgütige sein Antlitz entschleiert, bis er ihn segnet mit dem Segen der Einsicht, der Sicherheit, des Wagemutes und der Sieghaftigkeit. Zitat Ende. Ob nun also als unerwartetes, überraschendes Geschenk oder als Frucht langen Suchens und Ringens. Dieses alttestamentliche Bild von Gott, der sein Angesicht über uns leuchten lässt, bringt wunderbar zum Ausdruck, welche Nähe und Intimität Gott zu uns Menschen aufbauen möchte. Die Erfahrungen aus dem Alten Testament und auch die von gegenwärtigen Christen mögen uns ermutigen, mit dieser Nähe Gottes zu rechnen, sie zu suchen und darum zu bitten, dass Gott auch uns immer wieder neu sein Angesicht zuwendet und über uns leuchten lässt.
Sie hören Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Ich bin Bodo Klose und wir haben gerade Pater Busses Vortrag gehört zum Thema Lass dein Angesicht leuchten. Vielen Dank, Pater Busse. Wir haben in Pater Busses Vortrag gehört, der Mensch, der quasi Depressionen erlebt hat und auf einmal, nachdem er lange Zeit nichts erlebt hat, dann doch diese Gegenwart Gottes erfahren hat als tiefe spirituelle Erfahrung. Wir haben die von der Mutter gehört, die ein Kind bekommen hat und darin das Leuchten Gottes erfahren hat. Und wir haben von dem Gründer der Schönstattbewegung, Pater Kentenich, ein Zeilen gehört, wie er das erfahren hat. Pater Busse, ich fand dieses erste Beispiel, das Sie erzählt haben, wo Sie auch sich richtig Zeit genommen haben, sehr interessant, wo dieser Mensch diese Depressionen auch als Dämonen empfunden hat, die ihn quasi auch nicht mehr loslassen. Dann hat er diese Erfahrung, diese ja große, tiefe spirituelle Erfahrung, sehr intensiv, und hat dann gesagt, er war völlig verwandelt. War denn dann, ich denke, Sie kennen die Person oder Sie wissen Näheres, war denn dann das auch wirklich weg, dass man dann sagen kann, war auch wirklich damit mit dieser Erfahrung weg, oder ist das dann ein Prozess?
Gut, der Prozess lief eigentlich auch schon vorher, vor dieser spirituellen Erfahrung, wie erst mal von den Drogen losgekommen ist und so manche Sachen, die da gelaufen sind. Die Hilfe war sicherlich auch so, einige Freundinnen, die es wirklich gut mit ihm gemeint haben und die ihm auch glaubwürdig Sympathie und Liebe schenken konnte, die er halt in der Kindheit und Jugend nicht genug erfahren hat. Aber jetzt ist er eine stabile Persönlichkeit, jetzt ist er Referent in meiner Heimatstadt im Jugendhaus, hat auch ein Buch über seine Biografie geschrieben bis zum Moment der Firmung. Das heißt Exzess. Und er hat auch schon eine ganze Reihe Interviews gegeben in verschiedensten kirchlichen Medien. Also man hat den Eindruck, jetzt 2005 bis 2010, das hat sich doch jetzt stabilisiert. Das ist nicht so wie eine Sinuskurve. Das habe ich ja manchmal auch bei Leuten erlebt, die jetzt manisch-depressiv sind, dass das so ein Auf und Ab ist. Das habe ich jetzt bei diesen Menschen also nicht wahrnehmen können.
Mhm. Wir haben eine nächste Hörerin, die Frau Schirmer-Leisterer. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott aus Mühltal, Niederramstadt. Das ist bei Darmstadt in Hessen. Ich höre seit 3 Jahren Radio Horeb und ich habe so das Stichwort eben gehört, spirituelle Begegnung oder ja, geistliche Begegnung im weitesten Sinne. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, von Engeln, von göttlichen Engeln begleitet zu werden. Ich habe seit über 20 Jahren eine Angststörung, das nennt sich generalisierte Angststörung, und habe im Juli doch geschafft, meine Diplomprüfung zu machen als Sozialarbeiterin, trotz dieser schweren Erkrankung, die doch sehr beeinträchtigend sein kann, weil generell heißt ja, Angst ist überall. Ich bin aber auch sehr gläubig und habe sehr viel gebetet und habe gesagt, Gott, wenn du mir jetzt die Kraft gibst, ich habe alles Menschenmögliche getan, dann hilf mir durch die Prüfungen. Und ich habe meine Medikamente auch schön ordentlich genommen. Und 4 Tage vor den Prüfungen war die Angst weg. Sie war wirklich weg. Und ich habe an der Medikation nichts eingestellt, nichts verringert. Ich hatte den Eindruck, eine Dimension außerhalb von mir greift mit ein. Und ich hatte das Gefühl, wirklich wie 4 Schutzengel, die mich durch diesen Tag begleiten. Und so konnte ich trotz der Angst, die ja immer gewissermaßen da ist, meine Prüfungen ablegen und auch bestehen.
Ja, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Beispiel, Frau Schirmer-Leisterer. Vielen
Dankeschön.
Dank, alles Gute für Sie.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Pater Busse, da können Sie ja sicher was drauf sagen. Also das sind Dinge, die Sie erleben in Ihrer Arbeit, auch gerade mit Menschen, mit Familien, mit Kindern.
Gut, ich glaube, was normalerweise ja keine Unruhe auslöst, wenn man den Eindruck hat, die Ursache und die Reaktion der Seele, das passt irgendwie zusammen. Also wenn da ein Löwe auf mich zukäme, kriege ich wahrscheinlich auch dann Herzrasen und Angst. Das ist etwas, sagen wir mal, Gesundes, dass uns sozusagen unser Körper schon warnt vor einer Gefahr. Aber das Schlimme ist ja eben das Krankhafte, wenn sozusagen diese Körpersymptome entstehen, obwohl man eigentlich gar keine Ursache irgendwo greifen kann. Und dann hat es tatsächlich etwas Krankhaftes. Und wir glauben ja, dass Christus uns erlösen will und am Kreuz auch praktisch die Möglichkeit der Erlösbarkeit für alle Menschen zur Verfügung gestellt hat.
Ja, Sie kommen gleich dran. Bitte das Radio ausmachen.
Und aber wie das dann bei dem Einzelnen wirksam ist, aber ich glaube, Erlösung ist wirklich etwas, was dann auch ganz menschlich erfahrbar wird. Und eine Mehr an Freiheit, eine Mehr an Belastbarkeit, mehr an Beziehungsfähigkeit dann spürbar wird. Aber es gibt schon eine neue Hörerin, habe ich gerade.
Ja, Entschuldigung, ich habe gerade ins Mikro reingesprochen. Entschuldigen Sie bitte. Ja, wir haben eine weitere Hörerin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Schröter, Leichlingen.
Frau Schröter.
Ich hatte mal ein geistiges Erlebnis. Darf ich das mal vorbringen?
Gerne.
Und zwar war ich, das war 77, im 77 im Februar. Ich war Skifahren und hatte den Skikurs gut hinter mich gebracht und wartete auf eine Haltestelle und guckte so zum Kitzsteinhorn rauf. Da sah ich ein ganz großes weißes Kreuz am Himmel mit so einem Oval, aber das Oval innen war frei. Und wie ich es gesehen hatte, da löste sich das sofort wieder auf. Mhm. Was kann das gewesen sein?
Das ist eine Frage, die Sie haben.
Ja.
Mhm, Pater Busse.
Gut, mich haben zum Beispiel jetzt auch diese herrlichen Berge jetzt hier im Urlaub einfach angesprochen. Mhm. Ich glaube schon, dass Gott auch jetzt Wolkenformationen oder eben da die Kondensstreifen von Flugzeugen nutzen kann, so als kleines Winke-Winke, als kleines Lächeln. Du, das mache ich jetzt nur für dich, dass du das jetzt so siehst. Und wichtig ist dann auch so, wie reagiert die Seele drauf?
Ja, das wollte ich noch sagen. Also ich hatte ein Gefühl in mir, das ist noch nie wieder gewesen.
Genau,
also das so ist was, das. So was Tolles, Freude und das war schön, so einfach schön. Mhm.
Und Sie zehren heute noch von diesem Erfahrung?
Ja, immer denke ich wieder daran.
Ja, manchmal denkt man sich, es wäre schön, wenn man so etwas wiedererleben würde. Vielleicht klappt es ja noch. Aber man zehrt auch wirklich von so einer Urerfahrung. Das ist was ganz Schönes.
Ich dachte schon mal, es wäre so irgendwie ein Zeichen für mich gewesen. Ich bin evangelisch. Aber es vielleicht, dass ich mehr tun müsste für den Glauben eben in katholischer Art.
Ja, wer weiß, was dann eben auch jeder für sich dann herauszieht oder was Gott einem dann mitzeigen möchte. Ganz herzlichen Dank, Frau Schröter, für Ihren
Dank
Anruf.
Auch wieder.
Wunderbar, wieder. Ja, Vater Busse, das ist doch aber auch schön. Also 1977, das ist ja eine lange Zeit, die Sie jetzt bis heute getragen hat. Das sind viele, viele Jahre. Ja, so eine Erfahrung ist ganz wichtig für ein Leben, oder?
Gut, und das habe ich ja in vielen Biografien erlebt, dass manchmal wirklich das ein einmaliges Erlebnis bleibt, wo Gott einfach wirklich unmittelbar die Seele anrührt. Denken wir an Blaise Pascal und dann sein Memorial, was er da eingenäht hat. Wenn ich dann sozusagen darauf aus bin, Gott schenkt mir immer wieder dieses intensive Erlebnis, dann könnte das, ich sag's mal jetzt etwas sarkastisch, dann auch so wirklich zur Droge werden. Und das möchte ja Gott nicht. Der hat ja unwahrscheinlich Respekt vor unserer Freiheit, aber er rührt immer wieder Seelen an und das darf dann auch, ich sag mal, ein Leben lang reichen.
Und ja, es trägt einen weiter, aber es Glaube ist ja etwas, was denn eben auch wirklich im Alltag geschehen soll. Und ich kenne auch viele Leute, die eben so eine Erfahrung nicht gemacht haben und trotzdem tief im Glauben stehen. Und also das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Wir haben einen weiteren Hörer, der Herr Feldmann. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Feldmann. Ich habe ein Erlebnis gehabt vor fast 40 Jahren. Das war in Bezug auf meine Behinderung. Ich habe ja schon immer gemerkt, auch von der Blindenschule her, man wird draußen nicht angenommen, unter den Kameraden war es auch schwer, Kameradschaft zu pflegen, das hat auch nicht ganz hingehauen. Nachher im Beruf habe ich das richtig gemerkt, wie man da abgelehnt wurde, nur geduldet wurde. Und da hat mir im Dom in Fritzlar, weil abends bei der Abendmesse alles so anfing, mal so wirklich bewusst in die Kirche zu gehen, bewusst mich mit Gott zu befassen, wurde mir gesagt innerlich, ich nehme deine Behinderung an. Die Menschen werden sie nicht annehmen, aber ich nehme sie an. Da war mir klar, ich muss immer damit leben, dass die Behinderung etwas ist, das von Gott irgendwie einen Sinn hat. Ich habe das nie begriffen. Erst seit ein paar Jahren habe ich das begriffen, seit ich Radio Horeb höre. Und ich wusste aber schon vor fast 40 Jahren, dass es da einen Gott gibt, der die Behinderung annimmt. Und die Menschen werden sie nicht annehmen, weil die Menschen das halt nicht können. Das haben wir auch mal schön erklärt gekriegt hier in Radio Horeb, warum das nicht so ganz genau geht. Aber damit weiß ich als Behinderter, die Behinderung hat einen Plan in Gott. Inzwischen weiß ich längst, welches ist eine Steuerungsbehinderung. Das sind Aufgaben, die erledigt werden müssen, die man nur durch die Behinderung mitkriegt und erledigen kann. Und das rührt durch dieses Erlebnis von fast 40 Jahren. Da hat das angefangen, diese Erziehung darauf hin, dass ich merke, Behinderung hat einen Sinn. Behinderung kommt von Gott, er will sie. Die Menschen können damit nichts anfangen, aber Gott will es und Gott will uns damit steuern. Das war eigentlich mein Beitrag, dass dieses Erlebnis da eine Entwicklung freigesetzt hat, die bis heute jetzt zu einem ganz positiven Verhältnis zu meiner Behinderung und zu Gott geführt hat. Das war mein Beitrag. Mhm.
Vielen Dank, Herr Feldmann. Alles Gute
bis
für Sie.
Schön, also Gottes Segen, wiederhören.
Vater Busse.
Gut, ich bin sehr dankbar dem Herrn Feldmann, dass er das eingebracht hat. Ich möchte eine kurzschlüssige Deutung verhindern, dass man dieses, Gott lasse sein Angesicht über dir leuchten, dass das nur so mit irdischem Wohlergehen gleichzusetzen wäre. Sondern Herr Feldmann hat da ganz bewusst diese Ergänzung gebracht. Ich denke auch an eine kurze Reimmeditation von Pater Kentenich, die er aus Dachau rausgeschmuggelt hat. Da heißt es, ein Gruß von dir ist jedes Leid, das unserer Seele Flügel leiht, das uns die Weichen kraftvoll stellt, das Streben in Bewegung hält. Also auch, sagen wir mal, in bestimmten Leitsituationen oder eben wie hier diese chronische Behinderung, dass das auch so ein Zulächeln Gottes ist. Und ich hatte im August eine Woche für Familien mit behinderten Kindern. Ich glaube schon, dass gerade diese Familien auch nochmal ein deutlicher Fingerzeig in ihrer Umgebung sind. Mensch sein lasse ich nicht über Leistung definieren, sondern die Würde des Menschen liegt in seiner Gottebenbildlichkeit und jeder Mensch, egal jetzt ob er leistungsfähig ist oder begrenzt leistungsfähig oder eben behindert ist oder in totaler Pflegefall ist, ist dieses Ebenbild Gottes. Und deshalb ist er auch sozusagen nochmal die Botschaft an die Umgebung. Jedes Wesen, das Menschenantlitz trägt, ist zu respektieren. Und das ist tatsächlich so ein Dauerauftrag auch in unserer Gesellschaft, die manchmal so dem Götzenerfolg unwahrscheinlich huldigt.
Sie hören Radio Horeb, die Spiritualitätssendung Lass dein Angesicht leuchten mit Pater Elmar Busse. Ich bin Bodo Klose. Wir haben eine weitere Hörerin, die Frau Schröder. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Sie haben etwas mit Gott erlebt.
Ja, ich habe einen. Es ist vor ein paar Jahren hatte ich Brustkrebs und war 9 Jahre, war alles gut. Und letztes Jahr hatte ich dann auf einmal Verdacht auf Lungenmetastasen. Und dann bin ich operiert worden, habe auf den Befund gewartet. Und jetzt hatte ich nachts so eine Unruhe, wird es negativ sein, ist es positiv, habe viel gebetet, bin dann eingeschlafen und bin nachts dann wach geworden und habe so eine Sehnsucht, die Bibel aufzuschlagen. Und schlug ganz zufällig den Psalm 91 auf. Und es war für mich, als hätte Gott mit mir geredet. Und dann hatte ich gedacht, ist das ein Zufall, dass du nur aufschlägst? Habe die Bibel wieder aufgeschlagen, war der Psalm 30. Und da stand, du wirst nachts weinen, aber am nächsten Tag werde ich dein Klagen in Tanzen verwandeln. Und auf einmal ist so eine Ruhe über mich gekommen. Ich hatte das Gefühl, Gott wird mit mir sprechen und zu sagen, hab keine Angst, ich brauche dich noch hier bei den Lebenden. Und er hat mir das letzte Jahr immer wieder Beweise gegeben, dass er mich gebraucht hat. Und mir ist so bewusst geworden, in dem Moment, ich habe immer gesagt, immer Bibel, lebendiges Wort Gottes. Und ich hatte das Gefühl, durch die Bibel, Gott hat zu mir gesprochen, hab keine Angst, ich bin bei dir, es wird alles gut.
Ja, herzlichen Dank, Frau Schröder.
Ja, danke.
Ein schönes Zeugnis.
Ja.
Danke sehr.
Wiederhören.
Pater Busse, die Heilige Schrift, die Bibel, als ein Weg zur Begegnung mit Gott, ein Weg, dieses Angesicht, das leuchtende Angesicht Gottes zu erfahren. Das, also wie Sie hören gerade erzählt hat, das ist doch wirklich auch ein wichtiger Punkt.
Also Frau Schröder, wie Sie es gemacht haben, einfach so zufällig aufschlagen, das ist tatsächlich die Art und Weise, wie Gott auch zu uns Menschen spricht. Und da die Bibel eigentlich voll ist, im Grunde kann man ja sagen, große Passagen der Bibel sind gläubig gedeutete eigene Lebensgeschichte. Sei es bei den Psalmisten, sei es bei den Propheten, sei es bei Paulus. Und deshalb finden wir uns in diesen Erfahrungen der früheren Beter auch ein Stück wieder. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwas finden, was uns dann anrührt, relativ hoch. Und trotzdem ist es immer wieder verblüffend, wie tatsächlich dann Gott zu uns spricht. Und sie merkt es auch selber. Und die Wirkung bestätigt das ja. Da ist auf einmal dann eine gewisse Zuversicht in die Seele eingekehrt. Die Unruhe war weg, die Angst war weg und ja, Gott braucht sie noch hier auf der Erde. Im Himmel sind sie noch lange genug.
Oh ja. Aber ich freue mich auch, dass die Hörerin angerufen hat, weil es ist auch wichtig, dass man wirklich die Dinge anspricht. Wir haben eine weitere Hörerin aus Stuttgart. Grüß Gott.
Grüß Gott, Pater Busse. Frau Skorsene überrascht Sie und wünscht Ihnen, dass Sie selber auch solche Erfahrungen immer mehr machen dürfen, damit Sie ausstrahlen können an die vielen Menschen, die Sie begleiten dürfen. Das wollte ich Ihnen sagen. Alles Gute und gesegnete Ferien.
Danke für den Anruf. Also Pater Busse, Sie sind gerade im Urlaub. Kann so etwas helfen, so eine Erfahrung zu machen, das Leuchten Gottes zu erfahren?
Also ich war gestern auf dem Untersberg, der da zwischen Salzburg und Berchtesgaden liegt, und diese wunderbare Fernsicht, also wenn man diese Majestät und die Schönheit einfach der Berge sieht im blauen Himmel, also für mich ist das immer wieder auch so ein Leuchten Gottes, so ein Strahlen, was hat er sich eigentlich alles einfallen lassen. Also mich spricht das unmittelbar sehr an, da vibriert meine Seele, das tut mir einfach sehr gut.
Ich habe mal eine Typologie in Anführungszeichen gelesen, wo es darum ging, über Zugänge zu Gott, dass jeder Mensch einen unterschiedlichen Zugang zu Gott hat. Also der eine kann Gott mehr erfahren, indem er ganz still irgendwo sitzt. Der andere ist draußen in der Natur und kann Gott dort erfahren. Das wäre jetzt gerade Ihr Beispiel, das Sie gesagt haben, dass eben ja, jeder Mensch auf seine ganz eigene Art Gott erfahren kann. Oder auch in der Heiligen Schrift oder indem er Lieder singt, all diese Dinge. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Ja, also Gott ist da unwahrscheinlich erfinderisch. Also da gibt es zwar die, ich sag mal so, die Autobahn der Sakramente, wo uns einfach eben auch über sinnhafte Zeichen, meinetwegen bei der Eucharistie, das ist ja wunderschön, ich will ganz eins werden mit dir, oder bei der Krankensalbung, das wirkt ja auch oft sehr beruhigend und ermutigend. Also da gibt es sicherlich also die Autobahn der Sakramente, dann die Bibel, aber auch wenn ich manchmal sehe, wie jetzt bei Beratungsgesprächen Menschen auf einmal dann aus diesem Chaos der Gefühle irgendwo wieder klar sehen und dann für sich eine Perspektive entwickeln, solche Befreiungsmomente oder so Heilungsmomente, das ist auch was Wunderschönes. Mhm. Das ist gleichzeitig aber natürlich auch immer eine anstrengende Sache, weil ja man nicht genau weiß, jetzt kommt es in dem Gespräch zu einer gewissen Klärung oder gibt es da Blockaden ausgelöst durch Ängste oder weil jemand sich das nicht zutrauen kann, das nicht anschauen kann, was ihn dort eigentlich beschäftigt. Also es gibt auch sehr viele Beratungsgespräche, die ich mal so für mich persönlich unter Misserfolg buche. Und damit muss ich auch irgendwo fertig werden. Und doch ist es immer wieder schön, wenn dann so ein Geschenk einem auch als Seelsorge gemacht wird, dass da was in den Seelen passiert. Also Gott ist da ganz einfallsreich.
Und das Schöne an dieser, sage ich mal, an diesen Zugängen zu Gott ist, dass man auch entspannt sein kann, wenn man sagt, okay, Mensch, der eine macht, der sitzt stundenlang in der Kirche, hat da tiefe Erfahrungen und man merkt, bei einem selber funktioniert das weniger. Dass man dann nicht sagt, okay, ich bin ein schlechterer Christ, sondern dass man sagt, okay, ich erfahre Gott auf andere Weise. Oder andersrum, auch wenn jemand von sich aus denkt, oh, ich habe ja eine tolle Erfahrung gemacht, die müssen jetzt alle machen, dass er dann auch versteht, dass jeder Mensch da ein bisschen anders ist und eben auch anders seine Erfahrungen macht. In Mannheim begrüße ich Caroline Spiesberger. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pater Busse.
Grüß Gott.
Ich gehöre zur Schönstadtbewegung und dazu zum Behinderten- und Krankenbund. Und Herr Feldmann hat mich eigentlich dazu angeregt, jetzt anzurufen. Das erste Leuchten Gottes, das geht zurück. Da war ich vielleicht 5 Jahre alt. Da wollte ich spielen draußen im Freien mit meinen Brüdern. Und ich bin aber vorher unter das Fahrrad gekommen, weil, ja, ich kann nicht sehen. Und da war das natürlich immer ein Problem. Meine Brüder, die hatten gedacht, sie setzen mich auf die Treppe und ich bleib da sitzen. Das wollte ich aber nicht. Es war schon auch ein Wildfall. Also gut, meine Mutter sagte, nein, das kannst du nicht. Bleib du da, aber ich gehe mal mit dir spazieren. Aber spazieren wollte ich nicht, das war mir ja viel zu langweilig. Also habe ich zuerst mal geweint, wie das ein Kind macht. Dann aber ist mir die Idee gekommen, ich habe einen Schemel genommen, weil ich gedacht habe, da ist der Himmel näher und der liebe Gott ist näher. Und dann habe ich ganz laut gerufen, ich weiß das heute noch, ich habe gerufen, lieber Gott, du kannst alles machen. Du kannst auch machen, dass ich sehen kann. Ich will sehen. Und da war ich einen Augenblick gestanden und dann bin ich wieder von diesem Schemel herunter. Das war nun nicht so, dass ich gedacht habe, ja Gott macht mich jetzt sehen, sondern ich war einfach wieder zufrieden, habe gespielt. Und habe gar nicht begriffen, warum meine Mutter geweint hat. Das war für meine Mutter natürlich sehr schwer gewesen. Und Ähnliches hat sich wiederholt. Da war ich viel älter gewesen. Da war dann der Kampf, ja, um den Beruf, die Möglichkeiten waren natürlich beschränkt. Ich habe die anderen Jugendlichen gesehen, die ihren Weg gehen konnten. Sie heirateten oder gingen in einen Orden. Und mein Weg kam mir immer vor wie eine Landstraße, immer geradeaus. Und da weiß ich noch, ich weiß auch genau, den Abend, und da war wirklich Kampf in mir. Ich habe gedacht, ich kann das nicht mehr durchstehen und ich will das auch nicht mehr. Es war wirklich ganz, ganz schwer. Ich war allein und in mir war einfach die Frage, warum, wenn du Gott bist, der mich liebt, warum lässt du mich dann diese Behinderung leben? Und da war auf einmal, ja, das war wirklich eine Stimme, die in mir sagte, ja, ein Wort, das will ich nicht preisgeben, weil es zwischen mir und Gott steht und weil es auch den Inhalt meines Lebens bedeutet. Aber von diesem Erlebnis her hat sich mein ganzes Leben gestaltet. Und heute weiß ich, wer ein Wozu zu leben hat, erträgt fast jedes Wie oder erträgt jedes Wie. Ja, das wollte ich sagen.
Ganz herzlichen Dank, Frau Spiesberger. Alles Gute nach Mannheim. Vielen Dank.
Danke, Herr Klose.
Pater Busse.
Und das ist das Eigenartige, das ich immer wieder auch erlebt habe, wenn Gott manchmal Menschen besondere Kreuze zumutet, gibt er denen auch eine besondere Kraft, die jetzt so für andere, die jetzt so daneben stehen oder eben Angehörige, dann auch nicht erahnen können. Pater Kendrick, ich brachte mal das auf so einen Merkvers: Du wirst kein Kreuz und Leid mir senden, ohne mir die Kraft zum Tragen reich zu spenden. Das heißt, in dem Moment, wo ich einfach dann mehr belastet werde, aber auch wieder mehr Kraft von ihm bekomme, dann ist es ja auch wieder ein Stück erträglich. Das ist also eine ganz eigenartige Erfahrung, so wie es die Frau Spiesberger da beschreibt. Aber das ist halt wirklich die Art, wie Gott Menschen zulächelt, auch gerade eben, wenn sie Behinderungen haben, wenn sie Leid zu tragen haben, dass sozusagen diese unerklärliche Zuversicht, dieses neue Jahr zum Leben, dass man das als Geschenk auch erlebt, wenn man das dann sprechen kann. Und nicht jetzt krampfhaft, sondern wirklich mit einer gewissen, als ob die seelische Kondition gewachsen wäre, so wie jemand sagt, seitdem ich jetzt ein halbes Jahr trainiere, puste ich nicht mehr bei jedem kleinen Berghang, sondern da geht das locker. So ähnlich kann man sich das vorstellen, dass Gott gleichsam die seelische Kondition von Menschen auch erhöht, denen er dann so ein besonderes Leid auch zumutet.
Ich erinnere mich an eine Situation, wo eine Mutter von 5 Kindern gestorben ist an Krebs. Und sie war in ihrer, auch in der Phase des Sterbens, auch der Krankheit und des Sterbens, ein großes Zeugnis von der Liebe und der Gottes, von dem Lächeln Gottes, wie sie es auch beschrieben haben in ihrem Vortrag. Und ich habe mich dann auch noch erinnert an die Beerdigung. Und ich bin dann zu ihrem Mann hingegangen und habe ihm in die Augen geschaut. Und es war, ich wollte ihm eigentlich etwas Gutes ausdrücken. Ich wollte ihm Trost geben, aber es war eher, als ob er war auch sehr zerbrochen. Also er hatte ganz auch tief gerötete Augen. Aber es war auch, dass er mich gesegnet hat in diesem Moment. Also er hat, als ob das Lächeln Gottes durch ihn zu mir kommt, obwohl er ja eigentlich in großer Trauer ist. Und das ist schon sehr bewegend, wie so etwas stattfinden kann. Also gerade auch in großem Leid die Freude Gottes irgendwie zu erfahren und dann sogar weitergeben zu können.
Genauso. Jetzt am 3. September sind 2 17-jährige Jugendliche beim Motorradunfall ums Leben gekommen, Mopedunfall ums Leben gekommen. Und jetzt so im Kontakt mit den Eltern von dem einen, da merke ich genau dieses Erlebnis. Es wird viel geweint, aber trotzdem auch ja so ein, ja, eine Freude. Jetzt ist er bei Gott und darf bei Gott glücklich sein. Das ist nur schwer nachvollziehbar für Menschen, die jetzt das nicht kennen.
Welche Rolle spielt in so einem Moment dann auch der Kopf, dass man sich sagt, ich weiß irgendwie, wir werden uns irgendwann wiedersehen. Ich weiß, also dass man etwas um etwas weiß und sich auf diese Wahrheit stellt, weil das eine ist ja auch eine Gefühlserfahrung, dass man spürt, ich bin getragen, aber irgendwie auch ein Bewusstsein hat. Welche Rolle spielt da das Bewusstsein oder das Wissen auch als solches?
Gut, ich glaube, das machen die meisten von uns, dass wir eigentlich uns, dass wir nicht nur fühlen, sondern dass wir uns eigentlich beim Fühlen nochmal beobachten und dann uns auch fragen, bin ich jetzt verrückt geworden oder ist das normal? Und so diese sagen wir, kritische Rolle des Kopfes oder der Vernunft, da wird ja auch unser jetziger Heiliger Vater nicht müde, immer wieder das deutlich zu machen, wie vernünftig der Glaube ist bei aller Innigkeit, bei aller Intensität des Erlebens und des Fühlens. Wir können setzen uns auch vor unserer Vernunft rechtfertigen. Und ich glaube schon, dass das zu einem reifen Glauben dazugehört, dass man immer auch für sich selbst diese Schritte vollzieht. Haben meine Gefühle letztendlich eine Berechtigung auch angesichts der Wirklichkeit, an die wir glauben?
Pater Busse, noch eine abschließende Frage. Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, es ist gut für Menschen, wenn sie ein Gotteserlebnis haben. Solche Gotteserlebnisse tun Menschen sehr, sehr gut. Aber es ist auch eine bittere Erfahrung, dass viele Christen in ihrer Glaubensbiografie nicht an diesen Punkt gelangen. Was würden Sie abschließend jemandem empfehlen, der sagt, Mensch, ich bin schon mit Gott unterwegs, aber irgendwie erlebe ich ihn nicht in der Tiefe. Was können Sie jemandem da auch mit auf den Weg geben?
Suchen, suchen, suchen. Ich möchte mal den Vergleich gebrauchen. Wir haben als Kinder mal gern Verstecken gespielt. Und natürlich, dann wäre es manchmal schwierig für jemanden, der sich ganz gut versteckt hatte, wenn das Spiel abgebrochen wurde. Auch war ein Stück noch eine Herausforderung, dann auch die verrücktesten Verstecke zu finden. Und so habe ich den Eindruck, dieses Such- und Find-Spiel ist eines der Lieblingsspiele Gottes mit uns Menschen. Und deshalb dieses dranbleiben mit dem Suchen und dann mal gucken, versuche ich auch jetzt mal von meinem ganzen Leben schon so zu leben, wie es eigentlich Gottes Willen, soweit ich ihn erkannt habe, entspricht. Also wenn ich natürlich so lebe, dass eigentlich Gott eher ein Störfaktor ist, wenn ich also mehr oder weniger vor Gott auf der Flucht bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich mir einfach zeigt, geringer, obwohl ich auch da schon Überraschungen erlebt habe. Aber wenn ich einfach wirklich auf der Suche bin, dann darf ich auch mal wieder bitten, Gott, ja, lass dein Angesicht über uns leuchten. Gott, zeig dich mir doch. Ich möchte dich gern suchen, ich möchte dich gern finden. Lass dich finden. Also diese Stoßgebete immer wieder, bei manchen, die werden regelrecht auf die Folter gespannt, da geht dieses Suchen jahrelang. Also wenn wir jetzt an unseren neuen Seligen John Henry Newman denken, der ja dann auch lange gesucht hat, bis er dann auch seinen Weg in die katholische Kirche gefunden hat. Da gibt es also auch keine Regeln. Also da ist auch Gott ein einfallsreicher und Gott und ein Gott voller Überraschungen.
So, tun wir die Sendung abschließen. Ich möchte Sie bitten, mit uns den Aaronsegen zu beten, weil der passt ja wunderbar zu unserer Sendung. Lass dein Angesicht leuchten.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte Sie segnen übers Radio mit diesem ältesten Segen aus dem Alten Testament. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank, Pater Elmar Busse. Und alles Gute, schöne Urlaubstage noch nach Bischofswiesen. Vielen Dank.
Danke auch.
Liebe und Hörer, diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie möchten, können Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist die Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 20. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, können Sie auch unter www.horeb.org sich einwählen bei Radio Horeb auf der Homepage und dort unter Podcast, unter Spiritualität, dann diese Sendung nochmal nachhören. Wenn Sie mehr Informationen über Radio Horeb als solches haben möchten, dann wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer 089 517, nein, Entschuldigung, 0700 75 25 75 25. Außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 25. Sowohl der Hörerservice als auch der CD-Dienst von Radio Horeb sind für Sie da Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr und mittwochs bis 18 Uhr. Nehmen Sie doch dieses Serviceangebot von Radio Horeb für Sie wahr. Das war die Sendung Lass dein Angesicht leuchten in der Spiritualität bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.